9. Paul nahm die Auffahrt Tempelhofer Damm. Er fuhr über die Stadtautobahn, bis er am Messegelände endgültig in den Stoßverkehr kam, kroch mit 50 Sachen über die Avus Richtung Zehlendorf und nahm nach der Ausfahrt Potsdamer Chaussee den Schleichweg Richtung Babelsberg. In Kohlhaasenbrück fuhren Bonzen im Rentenalter ihre Nobelkarossen spazieren. Aufgetakelte Omis in pelzbesetzten Übergangsjacken gingen mit ihren Fifis Gassi. Auf dem Griebnitzsee schlugen Ruderer ihre Skulls in das glitzernde Wasser. Ein schneeweißer Ausflugsdampfer glitt Richtung Wannsee. Kurz danach bog Paul links in die August-Bebel-Straße ab, fuhr unter der S-Bahn-Brücke hindurch und dann rechts in die Marlene-Dietrich-Allee. Vor dem Eingang zum Studiogelände Babelsberg bremste er ab und wedelte mit seiner Dienstmarke, doch der Pförtner dachte gar nicht daran, die Poller abzusenken, sondern knabberte weiter an seinem Brot. Also stellte Paul den Wagen auf dem Seitenstreifen ab und ging die paar Meter zurück. In der Lobby des Radio-3-Hauses unterhielt sich eine Frau Mitte 30, die Haare kurz geschnitten und schwarz gefärbt, mit drei jungen Freaks. Sie sahen aus wie die Mitglieder einer aufstrebenden Indie-Rock-Band. Die Typen mussten gelesen haben, dass man als Rockmusiker ohne Frauengeschichten nicht viel wert war. Sie baggerten, was das Zeug hielt. Der Schwarzhaarigen schien das nicht unbedingt Spaß zu machen. Paul kannte sie vom Sehen. Er schob sich an den Freaks vorbei und nickte ihr zu. Es dauerte eine Sekunde, dann hatte sie ihn auf dem Schirm. »Nina ist noch im Park, was trinken. Wir fahren auch gleich hoch. Kannst mitkommen, wenn du willst.« Die drei Jungs gingen Paul auf die Nerven. Der eine fing an, auf seinem Kaugummi rumzuschmatzen. Der andere schob sich immer weiter vor ihn, sodass Paul die Frau gar nicht mehr sehen konnte. Der dritte im Bunde rotzte ihm ein Sucker vor die Füße. Das machte er einmal und dann gleich nochmal, weil er sich zuerst wohl nicht hinreichend beachtet gefühlt hatte. »Sind die da beim Schloss?«, fragte Paul und schaute an dem Hinterkopf vorbei. »Genau«, antwortete die Frau, wobei sie ihm etwas entgegenkam. »Ich fahr schon mal vor. Na dann, bis gleich.« »Bis gleich«, sagte der Typ mit dem Kaugummi. Die beiden anderen grinsten und zeigten ihm den Mittelfinger. Paul kaufte in einem Babelsberger Imbiss ein Sixpack Beck's Green Lemon. Nina trank das Zeug ganz gern und hielt auf dem Parkplatz oberhalb des Schlosses auf dem Unigelände. Er setzte sich auf die Motorhaube. Die hohen Eichen bildeten ein grünes Dach, darunter klebte der dicke orangefarbene Ball der Sonne, dem Begriff war unterzugehen. Von der Havel und der Glienicker Brücke drangen Motorengeräusche herüber. Die mächtige Blutbuche, die auf der abschüssigen Wiese stand, sah aus, als hätte ihr der Winter einen Zahn ausgeschlagen. Ein dicker Ast war abgebrochen und hatte eine breite Lücke in die Krone gerissen. Nina und ein knappes Dutzend anderer Leute saßen unterhalb des Weges auf der Wiese, die, unterbrochen von sich kreuzenden Wegen und kleineren Baumgruppen, bis zum Wasser reichte. Sie tranken aus Bierflaschen und Plastikbechern. Einer hatte einen Ghetto-Blaster an eine Autobatterie angeschlossen. Erst klappte irgendwas nicht, dann gab es ein lautes Knacken und schließlich schepperte »You Could Be Mine« von Guns N' Roses aus den Boxen. Einen Augenblick später stand Nina auf, hob die Arme in den Himmel und bewegte sich im Rhythmus der Musik, was ganz cool aussah. Dann schien sie irgendjemanden zu verarschen. Sie machte abgehackte Bewegungen, wie ein Sonnentänzer auf Speed. Dazu rief sie irgendwas, was Paul nicht verstehen konnte. Aber die anderen lachten laut auf und applaudierten. Nina nickte in die Runde und forderte weitere Ovationen ein. Doch dann hatte sie genug und tanzte weiter zu diesem 20 Jahre alten Song, tanzte, als wäre sie ganz allein. Paul machte sich eine Flasche auf. Seit er Nina kannte, war kein Tag vergangen, an dem sie sich nicht in Musik gestürzt hatte. Es gab vermutlich keinen Song, den sie nicht kannte. Sie war süchtig danach. Einmal hatte sie ihm erzählt, dass das magische Momente für sie seien, wenn ein wirklich geiler Song in sie reinfuhr. Irgendwas zwischen erstem Kuss und Sex. Aber es war nicht die Musik, die beide verband, und auch nicht die Tatsache, dass Paul, wenn er gut drauf war, ein ganz charmanter und witziger Kerl sein konnte. Das allein, wusste Paul, hätte Nina nicht länger als ein oder zwei Monate bei ihm gehalten. Der ausschlaggebende Grund war, dass sie beide gebrannte Kinder waren. Nina war nie ganz mit dem Auseinanderbrechen ihrer Familie zurechtgekommen. Und noch weniger damit, dass sich ihre Mutter danach fast nur noch um sich selbst gekümmert hatte. Nina hatte seitdem ständig das unbestimmte Gefühl, etwas zu verlieren. Man konnte das sicher nicht mit dem vergleichen, was ihm widerfahren war, aber für Nina war entscheidend, dass sie ihre Angst verstand. Wenn alles über ihr zusammenstürzte, reichte es ihr meist, wenn sie sich neben ihn legen konnte. Allein durch seine Anwesenheit gab er ihr Halt. War er doch der lebende Beweis dafür, dass man noch mit wesentlich Schlimmerem leben konnte. Das war immer sein Trumpf gewesen, etwas, das er mitbrachte, ohne darum kämpfen zu müssen. Hatte er sich darauf zu sehr ausgeruht? Nina war bei ihrer Mutter aufgewachsen, zu ihrem Vater hatte sie kaum Kontakt. Ihre Schwester lebte in Australien, ihr Stiefbruder, glaubte Paul sich zu erinnern, war Veranstalter in Hamburg. Äußerlich hatte Nina alles von ihrer Mutter mitbekommen. Die grünen Katzenaugen, die Lippen, die winzig kleinen Grübchen, wenn sie lachte, die blonden Haare, die Figur. Und sie bewegte sich auch so gern wie ihre Mutter. Jedenfalls hatte die noch mit Mitte 40 umgesattelt und als Aerobiklehrerin in einem Fitnessstudio angefangen. Dann hatte Nina mit 17 Jahren einen Knoten im Hals bemerkt, der sich als harmlose Zyste herausstellte und ohne Komplikationen entfernt wurde. Seit jedoch bei ihrer Mutter vor einem Jahr ein bösartiger Tumor entdeckt worden war, glaubte Nina an ein Gesetz der Folge oder wie immer man das nennen mochte. Bei ihrer Mutter hatten sie das Ding zwar unter Kontrolle, mehr aber auch nicht. Und dafür musste sie einiges auf sich nehmen. Mit Aerobik jedenfalls war Schluss. Das Leben konnte verdammt kurz sein. Nina hatte daraus den Schluss gezogen, nur noch für den Moment zu leben. Wenn irgendwas nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hatte, wurde sie unausstehlich. Knapp 5 Wochen war es jetzt her, dass sie zum letzten Mal miteinander geschlafen hatten. Etwas schien für Nina wieder einmal nicht zu stimmen. Also hatte er gefragt, du bist doch gekommen, also wo ist das Problem? Daraufhin war sie völlig ausgeflippt. Paul leerte seine Backslam und knackte die nächste Flasche. Unten auf der Wiese lief jetzt ein langsamer Titel mit leierndem Chorgesang. Nina probierte Hip-Hop-Schritte dazu. Er hatte ihr das nie gesagt, aber ganz tief drin wertete er ihre Schicksale doch gegeneinander auf und sein Verständnis für ihre Befindlichkeiten hielt sich entsprechend in Grenzen. Es war doch so. Im Gegensatz zu ihm hatte sie Vater und Mutter. Sie konnte immerhin fragen, wann ihr erstes Wort gewesen war oder wann sie ihre ersten Schritte getan hatte. Sie hatte Bruder und Schwester, ihren Job, der sie ausfüllte und obendrein jedes Mal einen magischen Moment, wenn sie ein geiles Lied hörte. Die magischen Momente in seinem bisherigen Leben konnte er dagegen an einer Hand abzählen. Zum Beispiel, als es hieß, dass seine Mutter aus der Klinik entlassen werden würde. Damals war er gerade 6 Jahre alt. Für einen Tag war sie draußen gewesen und am nächsten Morgen wieder drin. Bis heute. Oder als er die Brio-Holzeisenbahn von seiner Großmutter bekommen hatte. Dass er damit nur selten spielen durfte, weil er zu frech oder zu laut oder sonst was gewesen war, stand auf einem anderen Blatt. Es gab ein paar Momente mit Murat und Erkan und natürlich mit Nina, als sie das erste Mal zusammen aufwachten und er begriff, dass er sie gefunden hatte. Oder als sie an seinen Geburtstag gedacht hatte. Im Nachhinein war klar, dass Erkan es ihr gesagt haben musste. Scheißegal. Sie hatte ihm den roten Kapuzenpulli mit dem Aufdruck Unfuck the Planet geschenkt. Paul setzte die Flasche an. Er konnte jetzt wieder dieses Loch spüren, das sein toter Vater und seine durchgedrehte, lebensuntüchtige Mutter, die seit mehr als 20 Jahren auf Bonnie's Ranch vor sich hin vegetierte, in ihm hinterlassen hatten. Die Zuckerplörre schmeckte plötzlich schal und bitter. 2 Autos hielten auf dem Parkplatz. Die Schwarzhaarige stieg aus, zusammen mit den 3 angehenden Rockstars. Aus dem anderen Wagen kletterten 2 Girls und 2 Typen, die Getränke zum Ufer hinunterschleppten. Nina hatte aufgehört zu tanzen. Sie stand mit 2 Kollegen rum und unterhielt sich. Und jetzt tauchte an ihrer Seite auch noch Robert auf, der schleimige Moderator aus gutem Hause. Erkennbares Interesse an ihm hatte sie nicht. Umgekehrt schien das jedoch sehr wohl der Fall zu sein. Plötzlich konnte sich Paul nicht mehr erinnern, wie Ninas Haut roch oder ihr Haar. Er hatte das Gefühl, als wäre sie Lichtjahre von ihm entfernt. Das war eine geschlossene Veranstaltung da unten. Er hatte hier nichts verloren. Er schmiss die Flasche in die Böschung, setzte sich ins Auto und fuhr los. Die Dämmerung hatte schon eingesetzt, aber die Vögel zwitscherten noch in den Baumkronen über dem Wildenbruchplatz, einer kleinen städtischen Grünanlage in Berlin-Neukölln, mit Bänken, einer Wiese in der Mitte, Bepflanzungen, Tischtennisplatten und eingezäuntem Fußballplatz. Tischtennis wurde nicht mehr gespielt. Die Kiffer hatten die Kellen eingepackt und sich stattdessen ganz aufs Quarzen verlegt. Einer von ihnen hatte herausgefunden, dass man mit einem defekten, durch einen Riss unbrauchbar gewordenen Tischtennisball abgefahrene Sounds erzeugen konnte. Ping-Pong-Tunes. Man musste den Ball nur aus einer Höhe von 30 cm auf die Steinplatte tropfen lassen. Das machte dann Plops und war saumäßig geil. Und während hier gekifft, gehustet und mit einem defekten Ping-Pong-Ball musiziert wurde, ertüchtigten sich andere auf dem angrenzenden Bolzplatz beim Fußballspielen. Der Platz maß nicht mehr 1/4 eines regulären Spielfeldes und war von einem 7 Meter hohen Zaun umschlossen, an dem sich Kletterpflanzen hochrankten und Schneebärbüsche drängten. Jeweils 4 Spieler standen sich schwitzend und mit roten Gesichtern gegenüber. Nur Fetti, der Torwart von Erkans Mannschaft, wirkte ausgeruht. 7-mal hatte er schon hinter sich greifen müssen, aber er stand immer noch da, als hätten sie noch nicht angefangen. Hinter ihm lagen Jacken, Taschen, Portemonnaies und Handys. Nachdem sich Erkan schon so reingehängt hatte, wollte er nicht mit einem solchen Ergebnis, 2-7, nach Hause gehen. Doch schon der nächste Angriff ging daneben. Sie fingen sich einen Konter ein und es stand 2-8. »Ey, Fetti, da kann ich auch einen Stuhl reinstellen«, schrie Finas, dessen Traum von einer Fußballerkarriere wegen einer angeborenen Fußschiefstellung frühzeitig geplatzt war. Die anderen lachten und klatschten sich ab. Da sich Fetti auch weiterhin nicht vom Fleck bewegte, nahm Jakob die Pille und passte auf die rechte Seite zu Finas. »Los, noch 10 Minuten, das drehen wir noch!« Inzwischen hatte der Himmel von zartem Blau zu Grau gewechselt. Der Ball war kaum noch zu sehen. »Los, ein Tor noch!« Das letzte des Spiels. Wenigstens eins noch, bevor es ganz dunkel wurde. »Hier!« schrie Erkan und riss den Arm hoch. Der Pass war gefühlvoll, genau, perfekt. Mit 3 Schritten hatte er ihn. Er rannte an, noch ein Zwischendribbling. Die Knirpse sollten seinen rechten Hammer in Erinnerung behalten. Dann schnellte sein Bein vor. Er musste den Ball nur richtig treffen, in der Mitte. Und exakt dort traf er ihn auch. Genau in der Mitte, nur in Rückenlage. Es war ein Sonntagsschuss, wenn man Tauben treffen wollte. Das Ding flog wie eine Silvesterrakete steil nach oben, höher und höher. Und während Erkans rechter Schuh, den er vorsichtshalber gleich mit abgefeuert hatte, auf Jasus Kasten landete, sauste der Ball weit über die Einzäunung hinaus. Alle verstummten und lauschten. Der Ball war irgendwo in einem Gebüsch oder auf einem Rasen gelandet, jedenfalls weit weg. »Ist der blöd? Scheiße!« »Echt cool«, sagte Isi. »Das schafft meine Schwester auch immer.« Goran schüttelte den Kopf. »Oh Mann!« »Hey, der Ball«, schrie Jaso. »Der ist von Toni. Der will den wiederhaben.« »Los, gehen wir ihn suchen«, sagte Jakob. »Fetti, friss auf und komm.« »Ist doch schon dunkel. Faule Sau.« »Ich brauch den Ball. Wirklich. Alle müssen suchen.« »Den finden wir schon.« Goran klopfte ihm auf die Schulter. Erkan hatte den Schuh wieder angezogen und durchstreifte mit den anderen den Wildenbruchplatz. Aber auch nach einer halben Stunde hatten sie den Ball nicht gefunden. Es war zu dunkel. »Oh, oh, das ist gar nicht gut. Das gibt Ärger mit Toni.« Jaso nervte. »Das scheiß Plastikding ist morgen auch noch da.« »Plastik? Der ist echt, Mann. Das ist ein Teamgeist, das Original, verstehst du?« Erkan drehte sich zu Finas und Jakob. »Was erzählt der Junge für einen Scheiß? Der ist niemals echt. Ist viel zu leicht.« »So wie du Fußball spielst, hast du doch keinen Plan, wie schwer eine echte Pille ist«, sagte Goran. »Aber der Kleine, oder was?« »Der Kleine spielt auf jeden Fall besser als du.« Erkan holte Luft. »Was sagst du, Finas? Ist das jetzt ein echter Teamgeist oder nicht?« »Ist nicht echt. Zu leicht. Der kann auch nicht spielen. Und du, Jakob? Ich halte mich raus.« »Easy«, sagte Jaso. »Du weißt, dass er echt ist, oder?« »Klar ist er echt, Mann.« Fetti saugte an seiner Capri-Sonne, bis alle Augen auf ihn gerichtet waren. Dann zuckte er mit den Achseln und meinte, könnte echt sein. Aber heutzutage weiß man ja nie. »Warum gibt dir dein Cousin eigentlich einen echten Teamgeist, wenn du nur ein bisschen bolzen willst?«, fragte Erkan. »Weil er mir vertraut«, sagte Jaso. »Das ist einer der WM-Bälle vom Spiel Deutschland gegen Argentinien.« Erkan und Finas grinsten. »Hey, das wird ja immer besser.« »Gib ihm doch dein iPhone, Erkan.« Paul stand plötzlich hinter ihm. »Verpiss dich! Du hast dein iPhone? Welches?«, fragte Jaso. »Hau ab, du Penner! Meinst du, ich gebe dir für den scheiß Plastik bei mein Handy? Hast du sie noch alle?« »Der Teamgeist ist richtig teuer. Die zahlen jetzt Sammlerpreise, weißt du?« Paul musste lachen, genau wie Erkan und Finas. Sie schaukelten sich gegenseitig hoch, selbst Fetti grunzte mit. Die anderen fanden das Ganze nicht sonderlich witzig. »Das reicht jetzt. Los, wir hauen ab«, sagte Erkan. »Danke fürs Spiel.« Jaso gab sich nicht zufrieden. »Was soll ich Toni erzählen? Du hast den Ball verschossen. Du musst dafür sorgen, dass er wieder da ist. Ich gehe morgen früh nachschauen.« »Wenn der Ball weg ist, kannst du selber mit Toni reden.« »Klar.« »Erkan!« »Mach ich.« »Kommt ihr morgen? Bist du auch dabei, Paul?«, fragte Finas. »Nur wenn Erkan den Teamgeist findet.« Sie gingen auseinander. »Hier müsste es sein«, meinte Paul. Er bremste den Audi vor einem massiven Eisentor an der Blaschko-Allee ab. Laut Schraube waren auf dem Gelände viele kleine Baufirmen. Hier sollte die Razzia stattfinden. Sie stiegen aus und spähten über die Mauer. Paul zeigte auf einen Industriekomplex auf der anderen Straßenseite mit einer Reihe alter, heruntergekommener Fabrikgebäude. »Dass es sowas noch gibt. Rüberklettern? Können wir uns morgen immer noch angucken.« Sie setzten sich wieder in den Wagen. »Noch ein Bier? Wo?« »Gräfestraße.« »Dann lass uns in den Studentenladen gehen. Da arbeitet eine coole Braut.« »Okay. Hast du Nina eigentlich noch gesehen?« »War schon weg.« Paul startete den Wagen. »Kann ich heute bei dir pennen?« »Auf keinen Fall.«